Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. 10-15% aller Frauen im gebärfähigen Alter leiden unter Endometriose. Oft dauert es Jahre, ehe sie wissen, weshalb sie unfassbare Schmerzen haben oder nicht schwanger werden können. Warum es so schwierig ist, diese Krankheit zu diagnostizieren, ob sich das in naher Zukunft ändern wird und welche Therapien den Betroffenen helfen können, darüber spreche ich jetzt gleich mit der Gynäkologin Dr. Uta Emmerich vom Zentrum für Frauenmedizin in München. Liebe Uta, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir über ein so wichtiges Thema zu sprechen.
Liebe Steffi, danke, dass ich hier sein darf.
Obwohl rund 15% aller Frauen darunter leiden, wissen viele nicht, was genau eine Endometriose ist. Magst du vielleicht einmal kurz erklären, was die Symptome sind, wie sich Beschwerden äußern, wie du das so erklären würdest?
Also Endometriose ist eine chronisch entzündliche, östrogenabhängige Erkrankung, bei der endometriumähnliches Gebebe sich auch außerhalb der Gebärmutterhöhle befindet, zum Beispiel an den Eierstöcken, am Bauchfell, aber auch kann es zu einem Befall von Blase und Darm kommen, als sogenannte tiefinfiltrierende Endometriose. Eine eigene Entität ist die sogenannte Adenomyose. Da findet sich endometriumähnliches Gebebe in der Gebärmutterwand. Die Leitsymptome sind eigentlich vor allem die sehr starken Periodenschmerzen, oft auch mit einer vegetativen Begleitsymptomatik, wie jetzt zum Beispiel Übelkeit oder Kreislaufdysregulation. Es können aber auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr aufkommen, Schmerzen beim Wasserlassen, auch zyklusunabhängige Unterbauchschmerzen, manchmal auch einfach nur Blähungen vor der Periode.
Es dauert im Schnitt 7,5 Jahre, bis die Diagnose Endometriose gestellt wird. Woran liegt das?
Ich denke, die Ursache ist eigentlich multifaktoriell. Ich denke, ein Hauptpunkt ist, dass die Symptome der Endometriose oft unspezifisch sind und sich auch mit anderen gynäkologischen und nicht gynäkologischen Erkrankungen überschneiden können und es dann vielleicht auch oft mal erstmal zu einer Fehldiagnose möglicherweise kommt. Eine andere Ursache ist sicherlich auch, dass es lange Zeit zu einer Normalisierung oder Bagatellisierung auch der Periodenschmerzen kommen ist oder immer noch kommt. Sicherlich auch eine mangelnde Awareness seitens der Ärzte, seitens der Patientinnen da war, was das Thema angeht. Patientinnen erzählen oft gar nicht direkt davon. Die Schmerzempfindlichkeit ist ja auch total unterschiedlich. Also man muss da schon dezidiert nachhaken, Schmerzskalen nachfragen und so weiter, um da wirklich drauf zu kommen, dass das vielleicht doch ein außergewöhnlich starker Periodenschmerz ist.
Viele Ärztinnen und Ärzte sprechen immer noch von einer Laparoskopie als Diagnose-Goldstandard. Hier handelt es sich allerdings um eine OP. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Wem würdest du eher davon abraten? Oder sollten die non-invasiven Untersuchungen nicht immer vor einer OP gemacht werden?
Also seit 2015 ist die Laparoskopie gar nicht mehr unbedingt der Goldstandard, weil es mittlerweile klinische und auch bildgebende Verfahren gibt, also mit Ultraschall, also transvaginaler Ultraschall. Das ist eigentlich die Methode der Wahl, vielleicht auch noch ein MRT vom kleinen Becken, die eigentlich die Verdachtsdiagnose dann schon erhärten. OP ist eigentlich immer die zweite Wahl. Es ist indiziert in jedem Fall, wenn zum Beispiel ein Verdacht auf eine Organdestruktion vorliegt, eine tief infiltrierende Endometriose in Blase und Darm möglicherweise vorkommt, wenn es große Zysten gibt, die vielleicht auch im Ultraschall suspekt erscheinen oder aber auch vor allem bei Patientinnen mit Kinderwunsch, ist das schon dann die erste Wahl auch.
Worauf achtest du, wenn du eine Patientin mit Verdacht untersuchst?
Also bei der gynäkologischen Untersuchung ist es häufig so, dass die Patientinnen zum Beispiel im kleinen Becken, gerade in der Scheidenhinterwand, so Triggerpunkte haben, wenn die schmerzhaft sind zum Beispiel. Das kann ein Hinweis auf eine tief infiltrierende Endometriose sein oder wenn man an der Gebärmutter wackelt, das schmerzhaft ist. Das sind oft auch die Patientinnen, die auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr angeben. Die haben oft diese Beschwerden. Es gibt eben im kleinen Becken dann Triggerpunkte, die auffallen. Wenn ich einen transvaginalen Ultraschall mache, da würde man zum Beispiel eingeblutete Zysten an den Eierstöcken sehen. Die Endometriose-Zysten sehen relativ typisch aus. Die kann man relativ gut erkennen. Es gibt aber auch noch andere Kriterien für so eine Adenomiose, also dieses endometriumähnliche Gewebe in der Gebärmutterwand. Da sieht man oft zum Beispiel, dass die Vorderwand oder die Rückwand entweder verdickt ist. Das kann man ausmessen. Es gibt so Lakunen, also was so wie so schwarze Straßen, sage ich mal, laienhaft im Ultraschall erscheint. Es gibt echoreichere, hellere Areale. Die Gebärmutterwand ist einfach insgesamt eher unruhig. Dann kann man auch testen, wie verschieblich die Gebärmutter gegenüber der Blase und dem Darm ist. Das kann man auch im Ultraschall gleich mit gleichzeitiger bimanueller Untersuchung ganz gut sehen. Und natürlich, wenn eine Endometriose weit fortgeschritten ist, würde man natürlich auch Knötchenbildung irgendwo im kleinen Becken sehen. Aber auch schon so Softmarker eben wie Veränderungen an der Gebärmutterwand sind mittlerweile eigentlich etablierte Diagnosekriterien.
Zu den Behandlungsmöglichkeiten, ihren Vor- und Nachteilen. Womit würdest du immer starten?
Also wenn die Diagnose eigentlich gestellt ist, denke ich, sollte die erste Wahl immer eine hormonelle Therapie sein. Bei Patienten, die symptomatisch sind und keinen Kinderwunsch haben. Da gibt es jetzt mehrere Alternativen. Die erste Wahl ist eigentlich immer Dienogestes. Das ist ein synthetisches Gestagen, was man kontinuierlich nimmt, was zu einer Amenorrhoe führt, also zu einer Östrogensuppression und die Patientin hat dann keine Periodenblutung mehr. Das ist eigentlich das eigentliche Ziel. Vorteil ist, hat eine relativ gute Wirksamkeit, mäßige bis kaum Nebenwirkungen, ist kostengünstig. Nachteil, es gibt doch so 11-19% Therapieversagerinnen. Zweite Wahl der Hormone wären dann sogenannte GnRH-Antagonisten oder auch Analoga. Die haben ein bisschen den Nachteil, dass sie relativ starke Nebenwirkungen machen, die in Richtung der Wechseljahrsbeschwerden gehen, Hitzewallungen, starke Knochenschmerzen, sind auch relativ teuer als Nachteil. Aber das ist die zugelassene Therapie der zweiten Wahl, also was die Hormone angeht. Und dann, wie vorhin schon erwähnt, gibt es natürlich auch immer noch die OP-Indikationen bei hormonellen Therapieversagern oder auch bei Patientinnen, eben wie vorhin genannt, eben mit großen Zysten, die abzuklären sind, Kinderwunsch. Da wäre das sicherlich die erste Wahl.
Wie alt sind ungefähr die Patientinnen, die zu dir kommen mit den Schmerzen? Kann man das sagen? Fängt das sehr jung an oder eigentlich eher erst später?
Also tatsächlich aktuell ist es so, dass die Patientinnen immer jünger werden. Also so tatsächlich vielleicht schon so Anfang 20 oft auch. Ich glaube, das hat natürlich auch mit der Awareness zu tun.
Jetzt absolut, ja.
Dass es über Social Media jetzt ein bisschen publiker wird, ja, dass das doch irgendwie, dass die Patientinnen sich mehr damit beschäftigen. Die jungen Patienten haben natürlich auch eine andere Achtsamkeit, was ihren Körper angeht, als die älteren. Wenige, die so Mitte 30 sind, die kommen dann doch eher, weil sie halt Kinderwunsch haben und es nicht klappt und dann irgendwie die Endometriose vielleicht zufällig auftritt.
Ja, was ja in dem Fall dann eine gute Antwort zumindest so eine Erklärung davon ist, weil man das ja behandeln kann.
Genau.
Welche zusätzlichen Therapien helfen, die Beschwerden zu lindern? Ich denke da an Osteopathie, Akupunktur, Ernährung. Was würdest du da sagen?
Also Schmerztherapie ist natürlich ein Faktor, der immer so natürlich für diese Schmerzen wichtig ist. Es gibt ganz gute Daten zur Akupunktur. Da gibt es gute, große Meta-Analysen, die eben gezeigt haben, dass das wirklich zu einer signifikanten Schmerzreduktion führt. Osteopathie hat ganz gute Daten, was zum Beispiel die postoperative Beschwerdelinderung angeht, gerade zum Verhindern von Verwachsungen oder Verklebungen im kleinen Becken, auch durch die Endometriose. Ernährung spielt eine Rolle, eine antiinflammatorische Ernährung ist nicht unwichtig, zum Beispiel eine Omega-3-basierte Ernährung oder kalorienreduziert, glutenfrei ist gut, haben alle ganz gute Daten, was so Verbesserung der Lebensqualität und Schmerzerleichterung angeht. Dann auch tatsächlich Sport, Yoga ist wichtig.
Wie lange falle ich denn eigentlich aus, wenn ich eine Operation bekomme beispielsweise?
Ich denke so eine Woche bis 14 Tage.
Und dann ist es langsam, geht es dir immer besser und du bist auch beschwerdefrei. Bist du das relativ schnell oder?
ich sage jetzt mal, am Anfang hat man natürlich diesen postoperativen Schmerz noch. Was die Endometriose angeht, muss man natürlich gucken. Das ist ja dann immer im Laufe des Zyklus, ergibt sich das erst. Wobei es so ist, dass auch eine Patientin, die operiert worden ist, sofern sie keinen Kinderwunsch hat, immer eine hormonelle Nachbehandlung braucht und sie dann hoffentlich ganz schnell schmerzfrei ist.
Die Endometriose ist ja etwas, was mehrere Fachbereiche auch betrifft, weil es ja verschiedene Organe befällt, wie du gesagt hast, oder Beschwerden hervorruft. Was empfiehlst du da deinen Patientinnen?
Also die Patientinnen sollten immer interdisziplinär behandelt werden, also von primär jetzt mal GynäkologInnen, aber auch möglicherweise SchmerztherapeutInnen oder PhysiotherapeutInnen oder aber auch PsychotherapeutInnen. Also Endometriosis hat auch eine Assoziation mit Angst und depressiven Störungen. Von daher ist so gerade Psychotherapie auch, sagen wir mal, ein Thema, was man ansprechen muss oder was man vielleicht, wo man jemanden mit ins Boot holen muss.
Aber da bist du natürlich als Frauenärztin dann auch ein unglaublicher Vertrauenspart in der ganzen Sache, weil sie dich ja dann auch erstmal aufsuchen und das Thema Depressionen oder Angst,
genau,
sagst du
genau,
ja auch nicht so einfach.
Also man muss das natürlich bahnen auch, dann
ja,
als,
ja, genau,
als zentrale Figur sozusagen, die das an die entsprechenden Personen weiterleitet.
Und da hast du wahrscheinlich auch dein Netzwerk, mit dem du dann
genau,
immer arbeitest.
Ja, genau.
Was genau ist die Ursache für Endometriose?
Die genaue Ursache ist nicht ganz abschließend geklärt. Die am meisten akzeptierte Theorie ist die retrograde Menstruation. Das heißt, dass endometriale Zellen von der Gebärmutter durch die Tuben während der Menstruation in den Bauchraum gelangen und sich dort implantieren. 50% des Erkrankungsrisikos sind aber auch auf genetische Faktoren zurückzuführen. Es gibt nicht ein Endometriose-Gen, aber es gibt eben eine Vielzahl von Genen und so regulatorischen DNA-Sequenzen, die bei der Endometriose gefunden werden.
Und welche Rolle spielt die Genetik?
Die Genetik spielt schon, also zumindest bei der Ursache, 50%. Also es gibt schon familiäre Häufungen auch.
Es gibt oder gab Studien, die davon sprechen, dass Bakterien die Auslöser sein können.
Die sind möglicherweise nicht nur die einzigen Auslöser, sind sicherlich mitbeteiligt. Die Literatur zeigt eben oder beschreibt ein gestörtes Mikrobiom in dem Endometrium, in der Vaginalschleimhaut, in der Darmflora, aber auch auf dem Bauchfell bei Endometriose-Patienten. Und diese bakteriellen Infektionen und deren Metabolite eben führen zu einer chronischen Entzündung und zu einer Immunstörung.
Und jetzt sagst du eben auch, chronische Schmerzen sind ja leider auch eine Folge. Heißt das, dass das dich dein Leben lang dann begleitet? Oder
ja, leider gibt es keine vollständige Heilung. Mhm. Das therapeutische Ziel ist eigentlich immer die Symptomlinderung und eben die Verbesserung der Lebensqualität.
Und gibt es eine Impfung gegen die Endometriose?
Nein.
Das ist auch nicht noch
nicht, ist auch nicht in Forschung.
In Forschung.
Nein.
Bei 40-50% der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, ist Endometriose die Ursache. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Hälfte aller Endometriose-Erkrankten keine Kinder bekommen können und einen Kinderwunsch oder eine Kinderwunschbehandlung machen können?
Ja, die Infertilitätsrate liegt bei 30-50%. Also Patientinnen mit Kinderwunsch brauchen meist eine chirurgische, medikamentöse oder assistiert reproduktive Verfahren eben zur Unterstützung des Kinderwunsches.
Es gibt eine neue Diagnosemethode aus Australien, mit der Endometriose im Periodenblut festgestellt werden kann. Auch von einem Speicheltest hört und liest man. Wie vielversprechend ist es oder was ist eine zuverlässige Methode deiner Meinung nach?
Also aktuell nach Literaturrecherche gibt es keine wirklich etablierte Methode, mit der Endometriose eben im Periodenblut diagnostiziert werden kann. Es gibt so ein paar Studien, die zeigen, dass Menstruationsblut eine vielversprechende Ansätze für eine nicht-invasive Diagnostik der Endometriose zeigt oder bietet. Aber diese Methoden befinden sich definitiv noch im Forschungsstadium. Aber möglicherweise ist es natürlich in der Zukunft dann was, was irgendwann kommen wird. Es gibt einen Speicheltest, der verfügbar ist. Der ist mittlerweile auch kommerziell erhältlich in Deutschland, der sogenannte Endotest. Der ist als Selbstzahlerleistung zu bekommen, ist relativ teuer, kostet 750 Euro, ist aber auch nur über Zentren oder Fachpersonal erhältlich. Der hat eine relativ hohe Genauigkeit von 96,6%. Dennoch ist er einfach noch nicht so etabliert, dass er sagen wir mal, im täglichen Umgang oder bei der Diagnose wirklich schon zur Diagnosesicherung etabliert ist.
Und den muss ich auch selber bezahlen,
ja,
oder?
Ja, den müsste man selber bezahlen, genau.
Und die Krankenkasse übernimmt die aber eine klassische Behandlung schon, weil das ja eine schwerwiegende Krankheit ist.
Die übernimmt eine klassische Behandlung, ja. Genau. Die übernimmt eine klassische Behandlung, das ist klar, aber das halt nur die, sage ich mal, etabliert sind. Dann ist es natürlich vielleicht auch nochmal ein Unterschied, ob man gesetzlich versichert ist oder privat versichert. Die gesetzlich Versicherten übernehmen natürlich auch eine Operation und natürlich diese ganzen hormonellen Therapeutika, auch die teuren, die halt zur Therapie zugelassen sind.
Was würdest du gerne Frauen mit auf den Weg geben, die diese Symptome haben, über die wir sprechen? Weil ich habe das Gefühl, dass es trotzdem lange dauert, bis eine Frau dann am Ende doch zu einer Frauenärztin oder der richtigen Person kommt, die einem bei diesem Leiden wirklich hilft.
Ich denke, man muss wirklich offen die Probleme ansprechen, vielleicht auch wirklich aktiv nachfragen. Könnte es sein, dass ich eine Endometriose habe? Viele kommen zum Beispiel mittlerweile in die Sprechstunde und haben natürlich schon gegoogelt und vielleicht durch so ein bisschen ihre Symptome analysiert und haben die Vermutung, dass sie vielleicht das haben. Ich denke, das ist super wichtig, gerade eine Endometriose wirklich früh zu erkennen, damit es eben später nicht zu Kinderlosigkeit kommt. Man kann da ja schon, wenn man es früh anfängt, doch einiges verhindern. Wichtig ist, dass wenn man eine Endometriose dann diagnostiziert hat, finde ich, ist für die Patientinnen auch richtig wichtig, dass sie sich dieser Erkrankung bewusst sind, die ernst nehmen, die Therapien annehmen oder die Therapievorschläge annehmen und halt auch sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ja mittlerweile auch zum Beispiel Apps, so digitale Gesundheitsanwendungen, die auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Die Endo-App zum Beispiel, die super viel Information bietet, Anleitung zu Schmerztherapien, Atemübungen, physiotherapeutische Übungen, die man alles so im, sag ich mal, alleine auch machen kann. Aber wo wichtig ist, dass man sich schon mit dem Thema auch auseinandersetzt. Was kann ich selber noch tun, um meine Lebensqualität zu verbessern. Weil es ist halt nicht nur die hormonelle Therapie, da kommt relativ viel dazu, wo man selber halt einfach diszipliniert sein muss, sich damit beschäftigen muss, um das dann zu tun.
Aber deine Erfahrung ist ganz klar, wenn man das Thema angeht und behandelt, dass es doch eine große Heilung gibt oder eine Chance darauf, dass ich diese Schmerzen nicht mehr mein Leben lang habe und all diese Nebenwirkungen.
Absolut. Also gerade diese hormonellen Therapien, sofern man jetzt keine Nebenwirkungen davon hat, sind wirklich life-changing.
Was, finde ich, ja schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht ist.
Absolut.
Liebe Uta, es war sehr, sehr spannend und interessant und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.